Ich glaube, für den harten Westerwälder Mann ist das überhaupt kein Thema, ne? Männergrippe, haben wir noch nie was von gehört. Wir lachen, harmlos, ne? Aber was ist, wenn du dich in einer scheinbar ausweglosen Lage befinden solltest? Deswegen so ein seichter Einstieg und, naja, das Thema so Fernheilung hat halt auch irgendwas damit zu tun, ne? Und manchmal meint man oder hofft man, ach, wenn jetzt die Mama nochmal da wäre. War auch schön, wenn die mich dann gepflegt hat. Sag ich mit einem Augenzwinkern an meine Frau, die gar nicht da ist, aber wenn ich früher daheim krank war, ich habe immer irgendwas zu lesen bekommen. Ein Outdoor-Heftchen oder so irgendwas, Alpinen-Magazin. Wir müssen noch ein bisschen arbeiten. Gucken wir mal bei der Fernheilung, die Jesus da so gemacht hat. Ich lese uns den Text. Genau, jetzt kommt die erste. Ihr könnt da mitlesen. Ich habe das aufgeteilt in drei Folien aus Johannes 4, 43 bis 54. Nachdem Jesus zwei Tage dort geblieben war, verließ er die Gegend und ging weiter nach Galiläa. Er selbst hatte gesagt, kein Prophet gilt etwas in seiner Heimat. Als er nun nach Galiläa kam, nahmen ihn die Leute freundlich auf. Sie waren nämlich beim Passafest in Jerusalem gewesen und hatten alles gesehen, was er dort während der Feiertage getan hatte. In Galiläa kam Jesus auch wieder nach Kana, wo er das Wasser zu Wein gemacht hatte. Damals lebte in Kapernaum ein königlicher Beamter, dessen Sohn krank war. Als er hörte, dass Jesus von Judäa nach Galiläa gekommen war, ging er zu ihm und bat ihn, komm doch nach Kapernaum und mach meinen Sohn gesund, er liegt im Sterben. Jesus sagte zu ihm, ihr alle glaubt mir nur, wenn ihr aufsehenerregende Wunder seht. Der Beamte bat ihn, Herr, komm doch mit mir, bevor mein Kind stirbt. Geh ruhig heim, sagte Jesus zu ihm, dein Sohn lebt. Er glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm gesagt hatte und ging. Schon unterwegs kamen ihm seine Diener entgegen und berichteten, dein Sohn lebt. Er fragte sie, seit wann es ihm besser gehe, und sie antworteten, gestern Mittag um 1 Uhr hat das Fieber aufgehört. Da erkannte der Vater, dass es genau zu der Stunde gewesen war, als Jesus zu ihm sagte, dein Sohn lebt. Er kam zum Glauben an Jesus, er und seine Hausgemeinschaft. Dieses zweite Wunderzeichen vollbrachte Jesus, als er von Judäa wieder nach Galiläa gekommen war. Ich nehme euch ein bisschen mit rein in das Johannesevangelium. Ihr beschäftigt euch zur Zeit damit. Das ist noch so ein Erbe vom Daniel, ne? Der hat mir dringend empfohlen, da weiterzumachen. Und dann ist uns beiden aufgefallen, eigentlich wäre die Frau am Jakobsbrunnen heute von der Reihe dran gewesen, da haben wir aber vor 2 Jahren schon mal drüber gesprochen. Und da ihr die Predigt alle noch lebhaft vor Augen habt, Vorsicht, habe ich einfach gedacht, hey, über den Text, der danach kommt, habe ich mich auch noch nie mit auseinandergesetzt und da habe ich einfach Lust drauf. Und deswegen habe ich ihm das abgerungen, dass wir uns nicht mit der Frau am Jakobsbrunnen beschäftigen, sondern mit dem Sohn eines königlichen Beamten. Was war vorher geschehen? Jesus hatte im Tempel für Aufsehen gesorgt. Er geht da rein und schmeißt alle raus, die da nicht hingehören. In der Folge glauben viele an Jesus, weil sie seine Wunder sehen. Er tut viele Wunder in Jerusalem und daraufhin glauben die Leute. Darunter müssen auch einige aus Galiläa gewesen sein. Der Text nimmt extra Bezug darauf und sagt, da waren auch ein paar damals in Jerusalem dabei gewesen. Ein Pharisäer namens Nikodemus sucht bei Nacht das Gespräch mit Jesu. Ganz bekannte Geschichte. Aufgrund drohenden Ärgers mit den Pharisäern, aufgrund der Tauffrage verlässt Jesus Judäa und reist über Samaria nach Galiläa. Deswegen eine Karte, damit man das so ein bisschen sieht. Jerusalem ist Judäa. Galiläa ist dann da oben, jenseits der gelben Linie und dazwischen das rote. Ganz grob ist Samaria mit der Stadt Sychar. In Sychar glaubten viele an ihn, nicht zuletzt, weil er mit einer Frau zur Mittagszeit an einem Brunnen spricht. Und das war eine Lebefrau und die überdenkt ihr Leben und erzählt das allen und daraufhin glauben viele an Jesus. Als Jesus irgendwo zwischen Nain und Nazareth die Grenze überschreitet, wieder nach Galiläa, also er geht nach oben weiter, kommt ihm dieser königliche Beamte entgegen. Geografie spielt bei der Geschichte auch eine Rolle. Wer sagt wann, wo, was? Aber nicht mehr dazu, das reicht. Jesus ist treu, ein erster Punkt. Jesus bleibt 2 Tage in Sychar, dieser Stadt mit dem Brunnen, wo die Frau mittags ist. Nur 2 Tage. Und trotzdem glauben ganz viele an ihn. Jesus geht weiter nach Norden und kommt nach Galiläa. Das ist unlogisch. Warum? Ganz einfach, oder? In Sychar fand doch offensichtlich ein geistlicher Aufbruch statt. Und er nimmt sich nur 2 Tage, von dem am ersten Tag schon mittags, also der Morgen ist ja schon rum, also eigentlich nur 1,5 Tage. In Sychar wäre doch noch viel über Gott zu predigen gewesen. Was hätte Jesus nicht noch alles sagen können, wenn er 2 Wochen geblieben wäre? Vielleicht hätte es auch an anderen Orten in Samaria Erweckung gegeben. Wer weiß? Jesus geht nach 2 Tagen. Er war doch dort auch sicher vor den Pharisäern. Die gingen da ja nicht hin, ne? Da wollte keiner hin. Die Samariter, das war eine Sorte, damit wollten sie nichts zu tun haben. Und außerdem in Nazareth, da hatte er schlechte Erfahrungen gemacht. Ein Prophet gilt zu Hause nichts. Eigentlich unlogisch. Und Jesus geht doch. Warum? Weil er einen Auftrag hat, das Evangelium zuerst den Juden zu bringen und dann allen anderen. Und diese Zwischengeschichten, wo er dort eben auch mal nicht bei den Juden ist, die weisen schon darauf hin, dass dieses ganze Thema Evangelisation auch einen weiten Bogen nehmen wird. Jesus gibt auch die Menschen nicht auf, selbst wenn eine Vielzahl ihn ablehnen würde. In Galiläa, da geht er trotzdem hin. Oft sind es doch die Einzelnen, die entscheidend sind. Jesus geht auch aus dem Grund, weil er eben nicht seine Ehre sucht und ein bequemes Arbeitsfeld, sondern weil er einfach zu den Menschen hin muss, um ihnen die gute Botschaft zu bringen. Was steckt für uns da drin? Es ist ganz interessant, dass wir heute Morgen so ein bisschen diese Stimmung auch haben zwischen See des Vakantes und noch nicht dem weißen Rauch. Habt ihr weißen Rauch, wenn dann soweit ist? Okay. Was ist für uns da drin? Ich muss es so an meine beiden Gemeinden denken. Wir haben oft als Einzelne oder auch als Gemeinde nicht die optimalen Voraussetzungen. Das werde ich kommende Woche wieder vor Augen gemalt bekommen. Meine Frau und ich sind in Dortmund beim Willow Creek Kongress und dann kriegst du wieder erzählt, was man alles machen kann. Und da denke ich, ihr habt von Trecker, ihr habt von Felder, ihr habt von hohem Schnee bei Willow keine Ahnung. Die Arbeit hier bei uns sieht ein ganz klein bisschen anders aus. Manche Idee ist gut, aber die müssen wir immer ein bisschen runterbrechen auf das, was vor Ort ist. Begegnungen mit anderen Gemeindeleitern, auf Leitertagen oder auf Fortbildung, da staune ich oft. Was bei denen alles geht, was sie alles hinkriegen, und dann denkst du bei dir selber, schaffe ich nicht, habe ich keine Zeit für und was dann alles ist. Es funktioniert manches einfach gar nicht. Ich habe auch die Theorie, das, was in Langenbach geht, geht in Lautzenbrücken noch lange nicht und umgekehrt. Also du kannst nicht davon ausgehen, obwohl die Gemeinden nur 7 Kilometer auseinander sind, dass du ein Konzept da und da fährst. Ich halte trotzdem die gleichen Predigten hier und dort, das merken die habt ihr aber nicht. Der Westerwald ist wirklich landschaftlich sehr schön. Ich erlebe es aber, dass missionarisch mit Ecken schwierig ist, wenn ich mich vergleiche mit einer Gemeinde in Köln oder sonst wo. Ne? Warum? Die Herausforderung der Ortsgemeinde liegt vielleicht darin, dass wir eine lange Geschichte hier vor Ort haben. Euch gibt es nicht erst seit 2 Jahren, sondern wie lang seid ihr jetzt schon hier? 7? Ja, guck. Ne? Ich vermute, dass die allermeisten hier im Ort mittlerweile gesagt haben, gehe ich hin oder gehe ich nicht hin? Also ist nicht wie in Köln, wo im Laufe eines Jahres zehntausende Leute kommen und gehen und davon immer ein gewisser Prozentsatz auch mal gucken kommt. Das ist einfach hier nicht so. Die Verhältnisse sind anders. Kann man sich jetzt aufregen und sagen, oh, es hat schwer alles, aber es ist halt bei uns so. Wenig neue Leute, vielleicht auch das Problem, dass Jüngere abwandern, weil sie beruflich keine Zukunft sehen, ist gerade in Lautzenbrücken ein Riesenthema. Und dann kann es sein, dass ich vielleicht Neid entwickle auf den Standortvorteil einer anderen Gemeinde oder andere Christen. Boah, was können die alles rocken? Würde ich auch gern. Ich möchte euch aber Mut machen. Entscheidend ist nicht der betriebswirtschaftliche Erfolg einer Gemeinde, dass ihr eine dicke Kasse habt und wer weiß, was damit finanzieren könnt. Oder die immer weiter steigende Zahl der Bekehrten und Mitglieder. Versteht mich nicht falsch. Ich wünschte, dass in jedem Gottesdienst Leute zum Glauben kommen. Aber das ist nicht entscheidend, dass man bei der Mitgliederversammlung sagt, und dieses Jahr waren es 358, die dazugekommen sind, und nächstes Jahr sehen wir zu, dass 10% mehr werden. Wir haben es ja nicht in der Hand. Ich glaube, entscheidend ist, dass wir uns als Gemeinde und als Einzelne immer wieder auch da an Gott ausliefern, an ihn und seine guten Absichten mit uns. Da, wo er dich und euch als Gemeinde gebraucht, ist euer Platz. Und er ist hier, für die Menschen hier in der näheren Umgebung. Ihr sprecht deren Sprache, ihr wisst, wie die so ticken. Ihr wisst, mit wem ihr rauer reden könnt und mit wem er zart. Vor ein paar Wochen hatte ich noch ein Gespräch mit einem Langenbacher, der trifft mich am Gartenzaun und sagt, was macht ihr denn für eine Scheiße im Vereinshaus? Aber du weißt, damit umzugehen, weil du den Typen kennst. Ich habe jetzt zwar nicht auf dieser selben Ebene mit dem gesprochen, aber ja, es ging um die Kirchenfrage und warum wir denn jetzt auch taufen und so weiter. Ja, da, wo Gott dich hinstellt, wo er euch als Gemeinde gebraucht, ist euer Platz. Mitunter ist Aushalten gefordert. Bei einer Andacht, die ich die Woche jetzt selber gehört habe, da sagte mal jemand einen Vers aus Prediger 11. Den hatte ich so gar nicht im Konzept und denke ich, ja, Herr, stimmt, du hast recht. Da steht in Prediger 11, Vers 4, wer auf den Wind achtet, der sät nicht. Und wer auf die Wolken sieht, der erntet nicht. Damit ist nicht gesagt, dass ich nicht ein bisschen gucke, dass ich auch im Trend dabei bin. Damit ist aber ausgesagt, wenn ich immer sehe, dass ich hinter allem herlaufe, dann gehe ich kaputt. Dann werde ich weder ernten, werde ich weder säen noch ernten. Eine zweite Sache. Jesusglaube oder Wunderglaube. In Samaria glaubten viele an Jesus aufgrund der Worte, die er gemacht hat. Ein Wunder war ja gar nicht in dem Sinne geschehen. Er hat einfach mit einer Frau gesprochen und die war wieder ins Dorf gelaufen. Und das vermisst er in der galiläischen Heimat. Jesus spricht auch den Beamten genau darauf an, aber vor allem die, die auf eine Show gewartet haben. Wenn man genau guckt, da steht ja, ihr alle glaubt mir nur. Da steht nicht, du glaubst mir nur. Ihr alle. Da haben mehrere drumherum gestanden. Ich habe mich gefragt, wodurch wächst Gemeinde? Wodurch wächst mein Glaube? Klassische Antworten sind Bibellesen, Gebet, Gottesdienstbesuch, Mitarbeit, Evangelisation und hoffentlich auch Wunder, die geschehen. Wenn man aber genau in die Geschichte reinguckt, dann zeigt Jesus einen Fehler auf, der sowohl bei den Juden als auch bei denen, die in Galiläa wohnten, vorhanden war. Sie haben die Wunder, die Jesus tut, überbewertet und überbetont, bis hin, dass sie sagen, beweise dich durch Wunder. Und das eben nicht nur in dem einen Ort, sondern überall, wo du auftrittst. Wunder, Wunder, Wunder. Sonst glauben wir dir nicht. Da ging was schief. Auf heute übertragen könnte das zu einem Fehler führen, der vielleicht so aussieht, dass jemand sagt, ich erlebe Gott nicht in meinem Leben. Das heißt, ich glaube nicht richtig oder ich habe einen schwachen Glauben oder naja, die Gemeinde ist irgendwie schräg drauf, da kann ich mich nicht ganz entfalten oder der Pastor ist nicht mitreißend genug, deswegen wächst mein Glaube nicht. Ich glaube, dass ein Fehler ist, so zu denken. So mit solchen Erwartungen an die Institution, Gemeinde, mit allem, was da dranhängt, ranzugehen. Mach dein geistliches Wachstum nicht am Erleben von Wundern und besonderen geistlichen Erlebnissen fest. Nicht in erster Linie, nicht als allererstes, sondern konzentrier dich zuerst auf die klassischen Antworten. Bibellesen, Gebet, Gottesdienstbesuch, Mitarbeit, Evangelisation. Und ich glaube, dass wenn wir das in einer gesunden Art und Weise tun, wir automatisch Wunder erleben werden. Aber dann ist es eine Folge und nicht ein, ich erwarte erst und dann fange ich an, mich mit Gott zu beschäftigen, wenn ich einen großen Blitz vom Himmel gesehen habe. Jesus-Glaube oder Wunder-Glaube? Letzter Punkt. Jesus handelt. Auf Jesu Zusage hin geht der Vater. Er weiß ja zu dem Zeitpunkt noch nicht, was bei ihm zu Hause in Kapernaum passiert ist. Und hier spielt Geografie wieder eine Rolle, weil das war nicht nebenan. Der ist nicht nur 5 Minuten gegangen, sondern man vermutet, dass das ungefähr 30 Kilometer waren. Ich weiß nicht, wie schnell ihr so auf 10 Kilometer seid, wenn ihr unterwegs seid zu Fuß. Ich habe mal überlegt, ich bräuchte etwas zwischen 7 und 10 Stunden, je nachdem, wie das Gelände eben ist. Vorausgesetzt, man macht keine Pause. Vorausgesetzt, man wird nicht irgendwo aufgehalten. Der Vater ist unterwegs, auf einem Rückweg, der länger dauert. Ist mal egal, ob es jetzt nur 5 Stunden oder 18 Stunden waren. Auf jeden Fall nicht nur 5 Minuten. Und dann erfährt der Vater durch Boten, dass das Fieber seines Sohnes in der Mittagshitze verschwunden ist. In der Mittagshitze. Das geht eigentlich gar nicht, ne? Das ist das eigentliche Wunder, was passiert, aber nicht dort, wo Jesus und der Beamte zusammentreffen, sondern 30 Kilometer weiter weg, wo keiner eine Ahnung hat, was gerade 30 Kilometer weiter vorne passiert. In der heißesten Zeit des Tages verschwindet ein Fieber. Das geht eigentlich nicht. Man hätte es vielleicht für abends erwartet, wenn es kühler wird oder so. Aber zur größten Hitze geschieht dieses Wunder und das Kind wird gesund. Ein wirkliches Wunder Jesu, aber aufgrund der Worte. Über 30 Kilometer. Und das Erstaunliche ist eben, dass dieses Wunder nicht dort geschah, wo all die standen, die es gerne gesehen hätten, sondern dort, wo keiner damit gerechnet hatte. Und ein zweites Wunder geschieht hier in der Geschichte. Das passiert dort in der Familie des Beamten. Von denen war keiner mit dem Vater losgegangen. Die hatten alle am Krankenbett gesessen, hatten vielleicht noch den Haushalt versorgt, das Büro dieses Beamten weiter betreut. Aber sie sehen die Auswirkungen der Bitte des Vaters. Auf einmal verschwindet das Fieber. Und das beeindruckt sie. Und mit diesem, wir wissen gar nicht, was hier passiert ist, kommt der Vater dann zurück und erzählt ihnen, was er mit Jesus erlebt hat. Und dieses Zusammenspiel führt dazu, dass diese ganze Familie und wohl auch die, die zum Haushalt gehören, Jesus anerkennen und an ihn glauben. Genauso, wie es wenige Tage vorher in Sychar war. Jesus selber war ja gar nicht in dem Ort erst, sondern die Frau alleine. Und als die Menschen dort merken, wie verändert sie ist, bricht was auf. Dasselbe passiert hier. Wo bin ich in meinem Leben zum Losgehen herausgefordert? Situationen, wo es ums Losgehen geht. 2 Beispiele, die mir da eingefallen sind. Situationen, in denen Jesus Bewegung einfordert, ohne erneut einen Auftrag auszusprechen. Wir werden nicht erleben, dass uns Jesus erneut einen Missionsbefehl gibt. Der gilt immer. Der gilt immer. Eine 2. Situation, in der ich das Ergebnis nicht kenne, aber eine Ahnung habe, das könnte Gottes Wille sein. Und dann bete, Herr, ich habe den Eindruck, das könnte dein Wille sein und ich gehe mal mutig los. Und du hast alle Größe und Freiheit, mir dann wieder eine Tür zuzumachen, wenn es nicht der Fall so ist. Aber ich gehe jetzt erstmal los, weil ich glaube, dass das ist, was du willst. Dort fordert Jesus Losgehen ein. Was erwarte ich von Jesus, während ich unterwegs bin? Eine Bestätigung vielleicht der Vorahnung, die ich gehabt habe. Wäre doch schön, wenn dann was aufbricht. Sichtbarer Erfolg und wenn es sein kann, auch noch ein persönlicher Nutzen, so ein Wow-Erlebnis hinten drauf. Aber es kann auch sein, dass Jesus mir wie dem Vater zumutet, dass ich eine ganze Zeit lang, mehrere Stunden, mehrere Tage, wie lang auch immer, laufen muss, ohne dass all das ist, ohne dass eine Bestätigung da ist. Vielleicht dauert es länger, bis eine Bestätigung kommt. Erst die Nachricht der Diener ist ja das, was ihn dann erlöst in seiner Spannung. Traue ich Jesus zu, dass er über das, worum ich ihn im Gebet gebeten habe, hinaus handelt? Ein Gebet ist nie umsonst, ganz klar. Aber ich kann auch von Jesus zu klein denken. Erfahrung, begrenzte Wahrnehmung, eine falsch verstandene Demut können dazu führen, dass ich für zu wenig bete. Und da möchte ich mit einem Beispiel aus meinem Leben abschließen. Ich habe in einem Chor gesungen und es fehlten uns Männerstimmen. Wir haben nach der Chorstunde immer kurze Gebetsgemeinschaft gemacht, immer für die Alten und Kranken und wo wir dann hin wollten, auch gebetet. Und ich habe gebetet, wir brauchen Männerstimmen. Ich habe gebetet, Herr, können wir vielleicht im nächsten halben Jahr eine Männerstimme dazugewinnen. Und ich bin nachher angegangen worden. Wie kann das sein? Nicht hier in den Westerwelt, Wäldergemeinden, die haben ganz andere Vorstellungen. Wie kann das sein, dass du jetzt hier für einen Sänger betest? Wir müssen doch ganz anders beten. Und Gott hat es geschenkt, dass zwei Männer dazugekommen sind. Huch, ich habe zu klein geglaubt und die anderen haben es falsch verstanden. Wie beten wir? Ich komme zum Schluss, fasse kurz zusammen. Jesus mutet mir und meiner Gemeinde bisweilen einen Standort und eine Entwicklung zu, die schwierig ist. Könnte sein, dass ihr hier zurzeit in so einer Phase seid. Vielleicht. Andererseits ist es auch immer eine Chance, wenn ihr keinen Pastor habt, nochmal Dinge neu zu bewerten und euch neu aufzustellen. Warte nicht auf Wunder, damit dein Glaube wächst. Dein Glaube wächst durch Jesu Worte und dann erkennst du die Wunder, die er womöglich schon lange tut. Und das Letzte, Jesus fordert mich im Leben immer wieder zum Losgehen auf. Traue ich ihm Dinge zu, die über meine Fürbitte hinausgehen? Ich wünsche es euch und ich wünsche es auch mir. Jetzt müssten wir die Sache irgendwie schwarz machen. Drücke ich weiter? Klaus nickt wohlwollend. Ich bete kurz mit uns und dann singen wir noch ein Lied vom Abendmahl. Danke, Herr, dass bei dir Unmögliches möglich werden kann, wie bei diesem Mann damals, dass ein Wunder geschieht und du ihn dann überraschst, als er nach Hause kommt. Ich bitte dich hierfür, für die Gemeinde, dass die Zeit, wo eben kein Hauptamtlicher da ist, möglichst kurz wird. Aber Herr, es ist das Wünschen von uns. Du weißt viel besser, was dran ist, was hier gebraucht wird. Herr, berufe du und führe du jemanden hierhin, auf kurz oder auf lang. Danke, Herr, dass wir mit allem zu dir kommen können und dass du uns oft genug vielleicht sogar beschämst darin, weil du mehr tust, als wir von dir erwartet haben. Hilf uns, groß von dir zu denken. Amen.